Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir warten noch ein, zwei Minuten.
Ja, ja.
Sie machen ja verändern wahrscheinlich auch den Hintergrund, ne?
Brauchen Sie den oder brauchen Sie?
Nee,
brauchen Sie gar nicht.
Wenn wir kein Bild haben, dann machen Sie es einfach nur aus, damit.
Mein Bart wird auch länger. Hallo.
Hallo.
Dann auch.
Servus.
Victor.
Ja, we know. Hallo, servus.
No, don't think about this. No, don't think about this. I can carry short later on. We both of us, you know, this is an urgent thing.
Yeah.
So, muss ich auf ein Zeichen? Nein, muss ich nicht. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Eigentlich hätte diese Veranstaltung wie folgt beginnen sollen. Wenn in 100 Jahren hier auf der Leipziger Buchmesse ein Schwerpunkt Europa stattfindet, um wohl möglich das 75-jährige Jubiläum des Wiedereintritts England in die EU und das 50-jährige Jubiläum des EU-Beitritts der Türkei zu feiern, dann dürfte ein dann historisch gewordenes Projekt besondere Aufmerksamkeit finden. Und das möchten wir Ihnen jetzt vorstellen. Es trägt den Titel Fragil, ein Wort, das in vielen Sprachen vorkommt, fragile, fragil, und besteht aus Briefwechseln europäischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller über Werte, Verletzungsgefahren, Versehrtheiten, Wunden und Risse Europas. Angeregt hat dieses Briefwechselprojekt das Netzwerk der deutschsprachigen Literaturhäuser, teilgenommen haben von Jan Wagner bis A.L. Kennedy, von Zsivat Karahassan bis Zeruya Shalev, 28 wichtige Stimmen der europäischen Gegenwartsliteratur, zu denen auch unsere beiden Gäste zählen. Sie ist Autorin, Dozentin, Aktivistin, Betreiberin der Zeit-Online-Kolumne 8 vor 10 und Mitinitiatorin des Aktionsbündnisses Wir machen das. Er ist Autor von Romanen, die in seiner Heimat Belarus verboten sind, aber in bester Tradition dieser Stadt hier in Leipzig beim Verlag Woland und Quist publiziert werden. Herzlich willkommen Annika Reich und Viktor Martinovic. Herzlich begrüßen möchte ich auch einen Mann, der stellvertretend für all die Kollegen hier teilnimmt, ohne die dieser wie viele andere internationale Gedankenaustausche kaum je stattfinden würden, weil es uns an Worten und Verständnis mangeln würde, eben das, was die Übersetzer stiften. Er hat Viktor Martinovic Romane Paranoia und Mova ins Deutsche übersetzt. Herzlich willkommen, Thomas Weiler. Aber ich habe schon gesagt, meine Damen und Herren, dieses Spiel mit der zeitlichen Distanz, mit den unterschiedlichen Perspektiven, muss fürs Erste ausgesetzt werden. Die Aktualität gebietet es. Heute Nacht haben in Belarus unglaubliche Dinge zugespielt. Ich bitte jetzt Viktor Martinovic zu Beginn der Veranstaltung davon zu berichten.
Я буду розмовляти по-білоруську. Позавчора у 7 годин увечері мой видавец Мирослав Лазовський зник просто, до його не могли телефонуватися родні, і він їхав з офісу на зустрічу і нікуди зник. Паралельно з гэтым на выходе з літературної імпрези, з уручення літературної премії «Дебют» був вельми брутально 6 чоловік у масках арештовані Алесія Удаха, який з'являється головним розповсюдником білоруськомовних книг у Білорусі і уладальником порталу книги «Бай».
Ich werde Belarussisch sprechen und ich möchte erzählen, was vorgestern in Minsk passiert ist. Vorgestern um 19 Uhr ist mein Verleger Miroslav Lazowski in Minsk verschwunden. Er ist nicht mehr erreichbar, es gibt keinen Kontakt zu ihm, er ist weg. Wir wissen noch nicht, was passiert ist und parallel zu seinem Verschwinden ist eine weitere wichtige Figur auf dem belarussischen Buchmarkt brutal zusammengeschlagen worden von 6 Maskierten. Ein Mann, der unter anderem das wichtige Verbreitungsportal für belarussische Literatur Knigi BY betreut.
У 20 годин увечері Мирослав Лазовський знайшовся, його привезли додому, моцно збитого, його голова була у криві. І привезли його для того, щоб зробити обшук. Після цього на телебаченні було показано кіно пропагандистське про те, що обидва чоловіки, книгорозповсюдник і мій видавець, з'являються фігурантами справи про підрихтовку масових вуличних протестів. Це кримінальний артикул, і їм обидва погрожають від 5 до 7 років у зняволенні, у тюрмі.
Um 20 Uhr ist er dann wieder aufgetaucht, er wurde nach Hause gebracht, ist zusammengeschlagen worden, hatte eine Wunde am Kopf und seine Wohnung wurde daraufhin durchsucht. Kurz darauf ist im Fernsehen ein Propagandavideo aufgetaucht, in dem diese beiden Menschen, von denen ich berichtet habe, mein Verleger und sein Kollege, beschuldigt wurden, Massenproteste angestiftet zu haben oder vorbereitet zu haben. Und dazu gibt es einen entsprechenden Paragraphen, der 5 bis 7 Jahre Gefängnisstrafe vorsieht.
Післязавтра у нас вельми велика вулична акція, улади справді вельми бояться її. Але я лічу, що арештовувати людей, які займаються розповсюдом книжок і видавництвом книжок, це останнє, що треба робити у межах любої політичної боротьби.
Für übermorgen sind tatsächlich große Demonstrationen in Minsk geplant und ich kann verstehen, dass das Regime sich seine Gedanken macht und in Sorge ist, was dort passieren wird. Aber ich kann nicht verstehen, dass das an Buchhändlern und Menschen, die Bücher verbreiten, ausgelassen wird und dass so darauf reagiert wird.
Я не буду марнувати ваш час, розказуючи усі подробязності того, що відбулося. Хотів би сказати, що я хотів би, щоб до цих людей хоча б допустили адвоката. Тому, коли можливо, не мовчіть про цей кейс. Про це не пишуть у газетах зараз, і не, інформації про це немає ніде. Я буду радий дати інтерв'ю і розповісти про щось, про що я ведаю. Ось, коли ви маєте сябров журналістів, коли ласка, зверніть їх увагу на те, що у Білорусі арештовують книжних видавців і книжних розповсюдників. Це терор, це не політика.
Ich will Ihnen jetzt die Details dieser Geschichten ersparen. Mir ist es nur wichtig, darauf hinzuweisen und möglichst vielen Leuten zu erzählen, was ich weiß. Ich bin gerne bereit, dazu auch Interviews zu geben und weiterzugeben, was dort passiert ist. Es ist wichtig, dass diese Leute rechtlichen Beistand bekommen, dass auch im Ausland wahrgenommen wird, was dort gerade in Minsk passiert. Das hat mit Politik nichts mehr zu tun. Das ist Terror, was dort stattfindet.
І в заключенні я хотів би сказати, що у видавництві «Книгозбор» Мирослава Лазовського вийшло 3 книги з тих 5, які я написав. І що я не ведаю, чи з'являюся я так само, як вельми добрий сябра, як чоловік, який контактував з Алесем Яудахом, щоб підписувати книжки, автограф-сесії для його крами, чи як чоловік, який контактував з Мирославом Лазовським, чи з'являюся я фігурантом цієї справи. І коли раптом мене арештують після того, як я звернуся додому у кінці травня, коли ласка, ведайте, що я ніколи не був дотичний до підрихтовки масових безпорядків чи революції, чи чого завгодно. Свою роль бачу у тим, як писане слово створать нейкую нову Білорусь, як писане слово допомагало мені робить речі більш гуманними. На этом все, я думаю.
Lassen Sie mich noch einen Satz zum Schluss sagen. Drei meiner fünf Bücher sind bei diesem Verleger erschienen, bei Knihas Bor, so heißt der Verlag. Er ist ein guter Freund von mir und auch der Kollege, von dem ich berichtet hatte. Mit ihm bin ich ebenfalls gut befreundet. Deswegen frage ich mich natürlich, bin ich nun auch einer von diesen Menschen, die in diese Sache mit hineingezogen werden? Und ich möchte, dass Sie es gehört haben. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe keine Revolutionen angezettelt und habe das auch nicht vor. Ich bin Schriftsteller und das geschriebene Wort ist mir wichtig. Im Moment bin ich als Stipendiat in Zürich. Wenn ich Ende Mai nach Minsk zurückkehre und irgendwie in diese Sache verwickelt werden sollte, seien Sie sich sicher, ich habe damit nichts zu tun. Ich schreibe für ein neues Belarus.
Vielen Dank. Wir werden auf dieses Thema zurückkommen, weil es schon in dem Briefwechsel, den Viktor mit Georg Klein geführt hat, anklingt. Ich habe gesehen, einige von Ihnen haben schon mitgeschrieben. Viktor bleibt nach der Veranstaltung hier. Sprechen Sie ihn bitte direkt an. So, und schon ist man drin in einem Zwiespalt. Etwas, das uns selbstverständlich ist. Meinungsfreiheit, Publikationsfreiheit wird angegriffen. Das Selbstverständliches in Frage steht. Das sicher Geglaubtes zerbrechlich ist, darum geht es in diesem Projekt, fragil, das europäische Korrespondenzen hergestellt hat. Briefwechsel, eine zutiefst europäische Kommunikation, mittels der im 16., 17. Jahrhundert eine Vorform der heutigen EU manifest wurde in der Europäischen Gelehrtenrepublik. Und trotzdem Korrespondenzen, das wirkt aus der Zeit gefallen, Briefwechsel. Annika Reich, welcher Gedanke ging Ihnen durch den Sinn, als Sie hörten, Sie sollen mit einer anderen europäischen Schriftstellerin, einem anderen europäischen Schriftsteller eine Korrespondenz anfangen?
Also erstmal habe ich mich gefragt, was das für eine Form sein kann, weil ich wusste ja, es ist einerseits ein Brief erfordert, eine große Intimität. Andererseits wusste ich ja von Anfang an, dass es ein öffentlicher Brief sein wird und das ist eine Form, die mich erstmal stark herausgefordert hat, auch weil ich wusste, es wird das erste autobiografische Schreiben meines Lebens sein, weil das kann man natürlich im Brief, kann man einiges dazu erfinden oder stilisieren, aber ich glaube, man unterbietet die Form, wenn man sich da nicht in eine autobiografische, in seine Welt begibt. Und ich habe sofort gedacht, es wird eine sehr langsame Form des Schreibens, des Austauschens werden, weil ein Brief Zeit erfordert, anders als die Korrespondenzen, die man sonst so täglich hat.
Jetzt heißt es europäische Korrespondenzen und Sie haben ausgerechnet eine israelische Schriftstellerin, Zeruya Shalev, gewählt. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also ich wollte unbedingt jemanden finden, der auf die Krise der europäischen Flüchtlingspolitik von außen und von innen, also eine Perspektive von außen und von innen gleichermaßen hat. Und dazu habe ich eine Freundin angerufen, Elisabeth Ruge, die mal Verlegerin des Berlin-Verlages war und jetzt Agentin, und habe gesagt, fällt dir jemand ein, mit dem, der diese Perspektive hat und die auch schon mehr Erfahrung hat als ich, für die das so neu war und so unglaublich erschütternd war, was 2015 in Deutschland passiert ist. Und dann sagte sie, ja, da fällt mir sofort jemand ein und die sitzt auch gerade hier gegenüber mit mir beim Mittagessen, Zeruya Shalev, ihr werdet euch verstehen, ihr werdet euch darüber austauschen und so ist es gekommen.
Ja, das ist natürlich gut, jemanden direkt vor der Nase zu haben. Das war für Viktor natürlich eine ganz andere Konstellation. Sein Briefpartner war Georg Klein, der leider heute nicht hier sein kann. Er ist kurzfristig erkrankt. Georg Klein hat die Korrespondenz mit Viktor begonnen auf eine ganz seltsame Art und Weise. Er hat Viktor einen Traum geschrieben. Was für eine Vorstellung hat sich denn bei Ihnen, Viktor, gebildet, dass da plötzlich ein deutscher Schriftsteller Ihnen seine Träume offenbart?
Мені подається, що тільки так і можна ліставатися, що тільки так, переказуючи один одному свої сни, свої мари, і можна ліставатися у неким примальним ключі. Ліставання, у відрозненні від інших форм публічних виказувань, виступлення, взаємодіяння, завжди, якось сказав попередній виступовця, вельми приватна штука. Тому мені було вельми цікаво взаємодіяничати і ліставатися з Кляйном. Це було вельми добрим стартом, коли я отримав це письмо про сон.
Ich glaube, es geht überhaupt nur so. In Briefwechseln kann man nur über seine Träume sprechen. Ich war sehr glücklich über diesen Anfang, dass Georg Klein mit diesem Traum angefangen hat. Denn wie meine Vorrednerin schon gesagt hat, ist der Briefwechsel eine sehr intime Angelegenheit. Und dafür sind Träume gut geeignet. Das war hochspannend, diesen Traum zu lesen und eine gute Eröffnung.
Ein Traum, in dem Georg Klein schildert, dass er auf einer Art rekonstruiertem Trans-Europa-Express nach Königsberg fährt. Das hat Viktor dann beantwortet mit einer Erzählung, die auch sehr viel Traumhaftes hat. Woraufhin Georg Klein dann ein Detail aus Viktors Erzählung aufgriff, und zwar das Kampfflugzeug, mit dem die Deutschen im Zweiten Weltkrieg operiert haben, die Messerschmitt. Und darauf hingewiesen hat, dass diese Messerschmitt-Flugzeuge in seiner Heimatstadt Augsburg gebaut wurden. Inwiefern war es nötig, sich zwischen einem deutschen und einem, sagen wir mal, belorussischen Schriftsteller erstmal darüber zu verständigen, welche gemeinsame Vergangenheit die beiden haben?
Я пожартував у листі до Георга, що може так податися, що одна тема, ті дві теми, про які можуть розмовляти німець і білорус, це старі війни і сучасні політичні проблеми у Білорусі. Ось. Я побачив це. Просто розумієте, вельми шмат зараз пишуть про Другу світову війну дагетуль. Мені подалося більш істотним звернути увагу на сучасність. І про таке жартовливе описання сюжету, зв'язаного з війною, розповісти, як минуле детермінує нашу сучасність, наше буття у сьогодні.
Ich habe im Scherz auch in diesem Briefwechsel angemerkt, dass es ja wohl nur zwei Themen gibt, über die sich Deutsche und Belarussen unterhalten können. Das sind einmal die alten Kriege und es ist die Gegenwart, wie sie politisch bestimmt wird, die politischen Probleme in Belarus heute. Es wird viel über den Zweiten Weltkrieg geschrieben, nach wie vor, gerade auch in Belarus. Mir ist es aber wichtig, auch auf das Heute zu schauen und das Heute anzuschauen und sich gleichzeitig zu fragen, wie beeinflusst die Vergangenheit uns heute? Und diese Messerschmitt-Geschichte hat ja auch damit zu tun, dass ich fragen wollte, wie werden wir determiniert durch etwas, was früher geschehen sein mag?
Wenn man den Briefwechsel zwischen Ihnen beiden liest, dann hat man das Gefühl, da haben sich wirklich zwei Menschen gefunden, zwei Schriftsteller, die auf eine ähnliche Art und Weise Zugriff nehmen auf das Unbewusste, das historisch Verdrängte, die mit surrealen Bildern, mit einer sehr elaborierten Sprache die Gegenwart beschreiben. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus diesem Briefwechsel, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie diese europäischen Korrespondenzen geklungen haben.
Ich lese aus einem Brief von Viktor an Georg Klein, geschrieben in Vilnius am 10. November 2016. Lieber Georg, ich bin Ihnen dankbar für den fröhlichen Optimismus, den Ihr letzter Brief versprüht. zu gerne würde ich mich in diese Berliner Turnhalle versetzen lassen und Giorgiorno lauschen. Wenn belarussische Schriftsteller eine Party geben, kommen in der Regel nicht die Götter, sondern Polizei, KGB und Feuerwehr. Unter Berücksichtigung des Regimes ein durchaus überzeugendes Substrat des Göttlichen. Ich kann nicht behaupten, dass mich angesichts meiner geplanten Reise nach Rodna, wo wir in 10 Tagen eine Lesung in eben jener griechisch-katholischen Kirche haben werden, in der uns vor 2 Jahren die Nichtgötter in Zivil auf frischer Tat ertappt haben. Nein, ich kann nicht behaupten, dass mich die Gepflogenheiten unserer Saturnalien völlig kalt lassen. Seit der Vertreibung des Demosthenes aus Athen hat sich auf dieser Welt nichts geändert. Immer noch werden dieselben schlechten Schauspieler geschickt, uns im Poseidon-Tempel aufzugreifen. Also kommen wir lieber auf Dinge zu sprechen, die größer sind als Menschen oder Götter. Eines der Axiome ihres Textes besagt, die Sprache währt länger als der Mensch. Die Sprache wird den Schriftsteller überleben, der sie gebraucht hat. In Deutschland ist diese These unstrittig. In Belarus beginnt sie zu wackeln und büßt ihre monumentale Überzeugungskraft ein. Belarus hat in den vergangenen 20 Jahren demonstriert, dass ein Mensch, ein einziger Mensch, wenn auch auf einem hohen Posten, eine ganze Sprache bezwingen kann. Der Sieg Donald Trumps, der die denkende Menschheit rund um den Globus, der wie Rammstein versprochen hat, auf die Größe Amerikas zusammengeschnurrt ist, dieser Tage so erschüttert, war für die belarussische Intelligenz ja kein großer Schock. Unser Trump hat schon 1994 gewonnen. Wir haben Trump schon gewählt, als das noch nicht Mainstream war. Unser Charismatiker hatte nur einen ebenbürtigen Widersacher, den Anführer der belarussischen Volksfront, Zianon Pasiniak. Pasiniak verkörperte das Szenario der an Sprache und Nationalkultur gebundenen Entsowjetisierung, das sich in den baltischen Staaten durchsetzen konnte, den vormals sowjetischen Eliten Litauens und Lettlands einen neuen, christlich-konservativen Anstrich gab und ihren Regierungsanspruch legitimierte. Unsere Götter in Zivil drängten Pasiniak unterdessen flugs aus dem Land und quetschten anschließend systematisch die Sprache aus, die in ihren Köpfen zum Symbol der politischen Gefahr geworden war, zu einem Hinweis auf eine mögliche alternative Zukunft. Und während Belarus mit neuen Gedenkorten zur ruhmreichen Sowjetvergangenheit zugepflastert wurde, erlebte die Landessprache eines der imposantesten anti-utopischen Experimente der Gegenwart, vergleichbar der Trockenlegung der Sümpfe im belarussischen Polesien oder der kompletten Umkehrung von Flussläufen. Michel Foucault, der in Überwachen und Strafen den allmählichen Übergang der strafenden Funktion der Macht von der Leibesmarter zur Einschränkung des Bewusstseins skizziert hat, konnte sich nicht vorstellen, dass diese symbolische Herrschaft sich auch auf eine Substanz jenseits des Körperlichen und des Denkens von Individuen erstrecken könnte. Dass auch ein so großes, kodiertes Massiv wie die Sprache repressierbar ist. Anfang der 90er Jahre, als Lukaschenka die ersten und letzten fairen Wahlen in Belarus gewann, wurde die belarussische Sprache mit dem Stigma des Bäuerlichen versehen. Die erste Städtergeneration versuchte, den belarussischen Akzent loszuwerden und sauberes Russisch zu sprechen. Daneben gab es aber auch Künstler, Schriftsteller, Lyriker und Schauspieler, die das Belarussische umkodierten zum Marker einer neuen postsowjetischen Identität, dem Kennzeichen des entsowjetisierten Bürgers, der sich an traumhaft schöne Renaissance-Schlösser erinnert, erbaut von italienischen Architekten in den Städten eines untergegangenen belarussischen Atlantis, etwa zur selben Zeit, als in dieser Sprache eine der ersten Gesetzessammlungen Osteuropas verfasst wurde. Und nun erhielt die belarussische Sprache binnen kürzester Zeit, nach gerade einmal 10 Jahren, eine neue karikatureske Konnotation. Sie wies den Sprecher als Sympathisanten der zerschlagenen belarussischen Volksfront Zianon Pasniaks aus. Der Satz aus meinem Roman Morva, man habe in Minsk Mitte der Nullerjahre dafür ins Gefängnis kommen können, dass man belarussisch sprach, ist kein Scherz und nicht übertrieben. Die Götter in Zivil verwendeten diesen Marker auf ihren nächtlichen Treibjagden im Anschluss an die Massendemonstrationen, um politisch unzuverlässige Jugendliche zu identifizieren. Wie einfach es war, eine Sprache niederzuknüppeln, sie in den Zustand zu versetzen, in dem sich das von Ihnen, Georg, erwähnte Latein befindet. Ein toter Speicher für sakrale Bücher, die in Wirklichkeit nach der Schule kein Mensch mehr aufschlägt. Kein Kommunikationsmedium, sondern ein Marker für Dissidententum, ein Sticker mit Zielscheibe. Keine große Sache. Die Sprecher aus Fernsehen, Zeitungen und Universitäten entfernen, ein paar Schauprozesse an den Nationalisten, ein paar ins Russische hinübergeschleifte belarussische Lexeme, deren Bedeutungen lustig ins Gegenteil verkehrt werden. Zmahar, der Kämpfer, Svyadomy, bewusst, Sumlenje, das Gewissen, Honor, die Ehre. Die Unlust der mit Geld verdienen und sparen für den Türkei-Urlaub beschäftigten Normalbürger, potenzieller Sprachträger, ehrenwerte Kämpfer oder bewusste Gewissensmenschen zu sein. Und schon wird die Sprache, die mich eigentlich überleben und alles in ihr Hervorgebrachte bewahren sollte, von den Soziologen als schwer krank diagnostiziert. Sie hat nicht einmal den Status des Gälischen in Irland. Dort gibt es immerhin 300.000 Muttersprachler. Wir, Druiden und Hüter der belarussischen Sprache, kommen kaum noch auf 100.000 bei einer Bevölkerung von 10 Millionen. So pessimistisch mich der Gedanke, dass meine Sprache mich überlebt, als Menschen stimmt, so optimistisch beurteilt ihn der Schriftsteller. Denn die Sprache ist der Schnee, in dem meine Spuren aufgehoben sind.
Vielen Dank. Sie hören, meine Damen und Herren, zum einen bekommt man hier den kulturpolitischen Hintergrund und die geschichtliche Entwicklung dessen, was Viktor Martinovich am Eingangs geschildert hat und was sich jetzt in den letzten Tagen zugespitzt hat. Zum anderen geht es hier ganz grundsätzlich über die Bedeutung von Literatur, die Zukunftsperspektive von Literatur. Sie haben es gehört, da klingt an, er spricht dann mit Georg Klein darüber, welche Entwicklung hat die Literatur seit dem Lateinischen genommen, welche Bedeutung kann die Literatur in der gegenwärtigen Medienwelt noch spielen, in den derzeitigen politischen Verhältnissen, in denen, wie es an einer Stelle heißt, die Reichen im Buch kein Mittel mehr sehen, das ihnen Größe verleiht. Und dann kommt er zu dem wunderbar poetischen Schlussbild: Die Sprache ist der Schnee, in dem meine Spuren aufgehoben sind. Literatur als zerbrechliche, gefährdete Kommunikationsform, dargestellt im Briefwechsel von Viktor Martinovich und Georg Klein. In ihrem Briefwechsel, Annika Reich, ist der Ausgangspunkt eine andere Fragilität. Sie haben den Briefwechsel begonnen, nachdem Sie über ein Dreivierteljahr in der Initiative Wir schaffen das Erfahrungen mit syrischen Flüchtlingen gemacht haben. Welche Fragilität bezüglich Europas haben Sie da erfahren?
Also, ich habe den Briefwechsel im Juni begonnen und da hatte ich ein Dreivierteljahr Arbeit mit geflohenen Menschen hinter mir. Ich hatte mir vorgenommen, nach dem Sommer 2015, dass ich jetzt ein Jahr kein Buch mehr schreibe, sondern mich ganz der Arbeit mit geflohenen Menschen widme, weil das erforderlich war. Ich dachte, ich wohne in Berlin und 10 Minuten von mir entfernt ist das Lage so, ein Amt, was durch die Medien gegangen ist, wo Tausende von Menschen obdachlos waren, wo Geburten stattgefunden haben auf offenem Feld, wo Kinder gehungert haben. Ich habe so viele obdachlose, geflohene Menschen gesehen und ich habe am Anfang, so wie alle anderen auch, die ich kenne oder viele, Notfallhilfe gemacht. Ich habe Wasser hingebracht und was zu essen und irgendwann dachte ich so, ich kann nicht wieder zurück in mein Leben und tagelang über Nebensatzkonstruktionen nachdenken. Ich muss jetzt was Nachhaltigeres machen und deswegen habe ich beschlossen, ein Jahr lang mit dem Schreiben zu pausieren und eine Organisation zu gründen, die Wir machen das heißt, und die habe ich zusammen mit 100 Frauen gegründet aus der Berliner Kultur- und Wissenschaftsszene und wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir zeigen können, was man machen kann und dass es eine Entscheidung ist, etwas machen zu können und sich nicht der Ohnmacht hinzugeben und zu sagen, ich kann ja eh nichts ändern.
Ich glaube, ich habe den Namen der Initiative vorhin falsch genannt. Ja. Natürlich habe ich Wir schaffen das, Angela Merkel zitiert, den haben Sie ja quasi aufgenommen. Angela Merkel ruft der Zivilgesellschaft zu, wir schaffen das und dann kommen Bürger wie Sie und sagen, und wir machen das. Genau. Sie machen da Ihre Erfahrungen. Warum wollen Sie das einer Israelin mitteilen? Seruja Shalev, was haben Sie sich davon versprochen? Sie haben vorhin gesagt, jemand, der außen vor ist. Was hat Ihnen das bedeutet, auch die Erfahrungen, die Sie gemacht haben in dieser Arbeit, jemand anderen mitzuteilen?
Also erstmal war ich total gespannt, was sie sagt. Also es war erstmal gar nicht so ein großes Bedürfnis, Seruja Shalev etwas mitzuteilen, sondern eher einen gemeinsamen Raum zu eröffnen, in dem ich die Möglichkeit bekomme, zu hören, was jemand, der aus Israel auf diese Situation schaut, dazu sagt und was sie mir an die Hand geben kann. Also ich hatte fast so das Gefühl, ich lade mir jemanden ein, der mir da helfen kann. Mhm. Und Tsiruya Shalev ist ja in einer sehr spezifischen Situation noch. Sie ist selbst in einen islamistischen Terrorakt geraten vor einigen Jahren und ist trotzdem weiter aktiv.
Zufällig.
Ja, also nicht, ja. Genau, sie war in einem Bus, der in die Luft geflogen ist. Und sie hat es trotzdem fertiggebracht, weiter als Friedensaktivistin in Israel zu sein. Und ich habe schon Probleme, mich mit jemandem von der AfD zu unterhalten. Und da dachte ich so, da habe ich doch jemanden, da lade ich jemanden in einen Dialog ein, von dem ich sehr viel lernen kann. Und das hat sich auch so herausgestellt. Das war mit die prägendste und einflussreichsten Dialog, den ich zu diesem Thema überhaupt geführt habe.
Sie macht ja ein unwahrscheinlich tolles Projekt da. Und zwar bringt sie Israelis und Palästinenser zusammen, die darüber sprechen, was sie verbindet, um das als Grundlage zu haben eines Gesprächs. Also nicht erst Meinungen austauschen und gucken, was trennt uns, sondern was verbindet uns.
Und sie schafft das auch, aber sie macht das nicht. Sie ist Teil dieser Bewegung, aber was sie auch schafft, und das ist das etwas, womit wir uns hier in Deutschland so schwer tun, sie hat ein Bild, also diese Frauen, das heißt Frauen machen Frieden, das sind palästinensische und israelische und jüdische Frauen, die sich zusammen wie in einem, also weiß angezogen, sich zusammengefunden haben im Jordantal und zur Quelle des Jordans gegangen sind. Und es war dieser weiße Fluss, der immer mehr Frauen aufgenommen haben. Und als ich hier bei den Friedensmärschen war, dachte ich, wir tun uns verdammt schwer damit, auch Bilder zu schaffen, die diese politische Schönheit transportieren. Und auch da können wir was lernen, weil wir müssen mit Schönheit und Glanz arbeiten, um den Rechten was entgegenzusetzen. Wir können uns dieses Schamgefühl dafür nicht mehr leisten.
Es gibt ein tolles Bild in Ihrem Text, zu dem ich Sie jetzt gleich bitten würde, was daraus vorzulesen. Es gibt ein tolles Bild, ein sprachliches Bild, eine Vorstellung, die Ihren Briefwechsel für mich umgibt. Sie haben einen Kuchen gebacken, während Sie den ersten Brief geschrieben haben. Warum denn bitte schön das?
Ja, zuerst wusste ich auch gar nicht genau warum, das ist mir in den Kopf gefallen. Also ich habe angefangen zu schreiben und dachte, ich muss während des Schreibens die Anwesenheit von Tsiruya Shalev heraufbeschwören. Und ich dachte, ich muss etwas machen, was riecht, während ich schreibe. Und es muss kompliziert sein und es muss Schichten haben. Also der Baum, und dann habe ich gedacht, ich mache einen Baumkuchen. Ich dachte, es ist unglaublich schwer. Es ist nicht so schwer, wie man denkt, aber weil der hat Schichten, so wie Zeilenschichten haben. Und der dauert so lange und muss ständig zum Ofen und wieder zurück. Und dann dachte ich, und ich locke Tsiruya Shalev mit dem Duft dieses Kuchens auch hierher, und es hat auch geklappt. Sie kommt im Juni und wir gehen zusammen auf Lesereise.
Wow. Ja. Dann hören wir doch jetzt mal ein Stück vom Kuchen.
Angefangen hat alles letzten Sommer. Da rief eine Freundin von mir an. Es war Freitagabend, es goss in Strömen. Hier stehen Familien mit kleinen Kindern. Kannst du bitte eine abholen? Ihr habt doch ein Gästezimmer, sagte sie. Und als ich losfuhr, wusste ich, dass diese Fahrt mein Leben verändern würde. Eine junge Familie aus Mosul stieg in mein Auto. Die Frau war schwanger, der Mann hatte tiefe Schatten im Gesicht, der dreijährige Sohn weinte die ganze Fahrt hindurch. Mein Mann war über das Wochenende verreist, ich traute mich nicht, sie zu mir nach Hause zu holen und brachte sie in ein kleines Hotel. Tagsüber lernten wir uns kennen. Nach dem Wochenende brachte ich sie bei Freunden unter und versuchte tagsüber mit ihnen die Situation bei den vollkommen chaotischen Berliner Behörden zu meistern, wo teilweise Tausende von Menschen auf dem Boden lagerten, anfangs ohne Wasser. Lange Zeit ohne ausreichende medizinische Versorgung. Einmal sah ich eine Hebamme durch die Menge laufen und rufen, wo ist hier die Geburt? Ich beschloss, ein Jahr lang kein Buch zu schreiben, sondern mit Geflohenen zu arbeiten. Viele meiner Freundinnen haben nach dem Abitur ein soziales Jahr gemacht. Damals ging es bei mir vor allem um Partys und Jungs. Es wurde also Zeit. Inzwischen sind die Iraker und ich Freunde geworden. Das zweite Kind ist vor ein paar Wochen auf die Welt gekommen. Es ist ein Junge, er heißt Ayham und ist bildschön. Es geht ihnen gut, sie lernen Deutsch. Wir haben eine Wohnung für sie gefunden, gleich um die Ecke. Ihr Sohn geht in den Kindergarten der Schule meiner Kinder. Ezra, die Frau, hat einen wunderbaren Humor. Radwan, ihr Ehemann, taut langsam auf. Und für den kleinen Anis bin ich mittlerweile die Tante. Wir lachen viel. Ich habe Anfang des Jahres mit 100 Frauen die Organisation Wir machen das gegründet und mich nebenbei um weitere Familien gekümmert. Ein ganzes Jahr habe ich doch nicht geschafft. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Die vielen Geschichten von traumatisierten Menschen nicht, mein Schwanken zwischen Selbstüberschätzung und Ohnmacht nicht. Ich habe in dieser Zeit Kinder getroffen, die aus dem Krieg nach Berlin geflohen sind und hier gehungert haben. Ich habe reihenweise obdachlose Familien in den Parks rund um unsere Wohnung gesehen. Alte, Kinder, Menschen im Rollstuhl. Noch vor einem Jahr hätte ich das nicht für möglich gehalten. Merkels Satz, wir schaffen das, war doch goldrichtig. Wir hätten es schaffen können. Europa hätte es schaffen und damit zu der Wertegemeinschaft werden können, die neben allen Gorillas und wirtschaftlichen Interessen in ihm steckt. Der Kuchen ruft. Während ich die zweite Schicht auftrage, merke ich, dass ich ihn wirklich brauche, um über dieses Thema überhaupt schreiben zu können. Ich habe ihn jetzt wieder in den Ofen geschoben. Ich werde dir ein Foto schicken, ihn mit meinen Kindern essen und ihnen von dir erzählen, Seruja. Du hast auch Kinder. Das war das Erste, was Elisabeth Ruge, unsere gemeinsame Freundin, sagte, als sie mir von dir erzählte. Ihr werdet euch mögen, hat sie gesagt. Ich mochte dich schon müde im Kölner Hotel. Ich bin seit Monaten müde. Ich bekomme die Geschichten der Menschen nicht mehr aus dem Kopf. Sie zeigen mir Fotos auf ihren Handys, die ich nicht verkraften kann. Ich habe mir diese Welt jetzt ein paar Monate ungefiltert angeschaut und habe versucht, offen zu bleiben. Das war zu viel. Gleichzeitig hat Europa diese gefolterten, vertriebenen Menschen in einem Menschenhandel mit der Türkei ausgeschlossen. Europa, das immer so viel Wert auf Solidarität und den Einzelnen gelegt hat, das die Durchlässigkeit seiner Grenzen gefeiert hat, hat dicht gemacht. Jetzt geht es überall um Radikalisierung und Renationalisierung, als wäre die Vision von Europa ein Missverständnis gewesen. Dass ich entgleist bin, hat gleichermaßen mit meinen fehlenden Filtern und Grenzen als auch etwas mit dieser Seite Europas zu tun. Wenn du mir noch vor einem Jahr gesagt hättest, dass politische Entscheidungen mich persönlich in diesem Ausmaß aus dem Gleichgewicht bringen könnten, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Kennst du Julia Kristevas Essay, in dem sie Europa als Patientin auf die Couch legt? Es ist ein seltsamer Text und er ist ein paar Jahre alt, aber er hat mir, als ich ihn las, etwas im Denken eröffnet. Kristeva schreibt, dass die europäische Fähigkeit, dem Einzelnen einen besonderen Wert beizumessen, einem Schutzwall gegen Nivellierung, Schutzdamm gegen Nivellierung und Banalisierung darstellt. Genau diesen Schutzdamm ist in den letzten Monaten gebrochen. Kristeva schreibt, dass Wanderschaft, Erkenntnis, Respekt vor dem Singulären, Zweifel und Befragung das Fundament der europäischen Kultur bilden. Und jetzt? Jetzt denkt Europa die Menschen, die hierher fliehen, nicht als Einzelne, sondern als Masse. Und ich weiß nicht, was Europa sein soll, wenn es genau jetzt seine Ideale verrät. Ich muss aufstehen und die dritte Schicht Teig auf den zweiten verstreichen. Es duftet für dich, Zeruja, nach Zitronen und Zucker. Das Marzipan rieche ich nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob du Marzipan magst und was Europa für dich ist. Aber bald ist der Kuchen fertig und bald werde ich einen Brief von dir bekommen. Ezra schenkt mir jedes Mal einen selbstgebackenen Kuchen, wenn sie mich besuchen kommt. Ich werde ihr nachher einen Teil deines Kuchens vorbeibringen und ihr von dir erzählen. Doch vorher muss ich noch die letzten Schichten backen. Ich bin froh, dass noch Zeit und Raum bleibt, deine Antwort entgegenzuhören, bis der Kuchen ausgekühlt ist. Herzlich, Annika.
Vielen Dank. Da denken Sie über Europa nach und Seruja Chalef antwortet wunderbar. Annika, meine Liebe, bitte verallgemeinere nicht, was Europa betrifft. Versuche, Europa nicht als hartherziges Ganzes zu sehen. Europa bist schließlich auch du und deine Freundin der Organisation und viele andere, die ihre Herzen und ihre Häuser öffnen und natürlich auch eure Kanzlerin Angela Merkel. Jetzt haben wir das Fragile beschrieben. Im Briefwechsel von Viktor Martinovich und Georg Klein kommt so eine vage Hoffnung wir haben da vorhin das Bild gehört, es gibt immerhin noch den Schnee, in dem die Spuren sich abzeichnen. Wo das Fragile ist, da muss es doch irgendwo auch was Stabiles geben. Haben Sie in diesem Briefwechsel irgendwas Optimistisches, Hoffnungsvolles für sich entwickeln können?
Ja, natürlich. Also wir müssen ja noch viel optimistischer, noch viel hoffnungsloser sein. Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Also ich habe für mich beschlossen, dass je stärker der Wind von rechts weht, desto mehr stöpsel ich das mir in meinen Rückenwindventilator ein. Alles andere bleibt mir nicht übrig. Ich lasse mich davon antreiben und es ist eine Entscheidung, sich davon nicht abbringen zu lassen. Mhm. Und diese Entscheidung, das habe ich in meinem letzten Brief geschrieben, die muss man üben. Also wie viel Zeit und Energie verbringen viele von uns, indem sie für einen Marathon trainieren oder so? Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich trainiere jetzt für sowas wie so Performative Citizenship. Ich
performative Bürgerlichkeit.
Ja, ich finde es auf Englisch, ich finde es auf Deutsch klingt so doof, deswegen sage ich es auf Englisch. Also ich versuche sozusagen das, was ich im Moment als Aktivistin, aber auch als Mutter oder als Schriftstellerin wichtig finde, ich mache mir einen Plan, den ich einhalten kann. Zum Beispiel einmal in der Woche mit gutmeinenden Menschen zu reden und sie zum Aktivwerden zu motivieren. Oder vielleicht einmal im Monat mit jemandem zu sprechen, der vom rechten Spektrum ist und einfach versuchen, sich auseinanderzusetzen, sich mit anderen Aktivistinnen zu vernetzen. Ich mache mir einen Plan und ich halte daran fest, so wie an einem Trainingsplan. Und ganz wichtig ist, die Entscheidung nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Es ist eine Entscheidung. Wir alle können was machen.
Vielen Dank. Viktor Wohlak, für Sie in dem Briefwechsel mit Georg Klein, das Stabile, das Hoffnungsstiftende.
Мабуть, це відчування, що ми не так уже далекі, що ми файно порозумілися про це листування. І це означає, що білоруси, це частка Європи, європейського проєкту, це значить, что одночи гэтая зима скончится.
Wir haben uns ganz gut verstanden in diesem Briefwechsel. Wir hatten eine gemeinsame Ebene, auf der wir schreiben und uns austauschen konnten. Und das ist für mich schon ein hoffnungsvoller Aspekt, dass Belarus eben auch Teil dieses Europas ist. Und das bedeutet für mich, dass dieser Winter, von dem schon die Rede war, zu Ende gehen wird.
Vielen Dank. Dann eine letzte Frage. Ich habe ja vorher eingangs ausgemalt. In 100 Jahren guckt man vielleicht auf dieses Projekt zurück und denkt sich, wow, diese Schriftsteller haben damals miteinander korrespondiert. Es gibt so viele Literaturprojekte. Es gibt sozusagen so einen richtigen Aktionismus mit literarischen Projekten. Ich finde das ganz besonders toll. Was hat Ihnen das gebracht?
Also ich finde es auch ganz besonders toll, muss ich sagen. Ich habe jetzt das ganze Buch durchgelesen und auch die anderen die anderen Korrespondenzen durchzulesen, gerade in diesem Chor der Stimmen, ist wirklich ein unglaublichen Gewinn. Für mich ganz persönlich, also erstens mal hat es mich, also ich habe eine Geborgenheit erfahren, dadurch, dass ich diese für mich persönlich höchst heiklen Situationen in ein Ohr schreiben konnte. Ich wusste, Tseruya Shalev liest es. Das war für mich ganz, ganz wunderbar. Und dann politisch hat es bei mir bewirkt, dass ich jetzt ganz anders über mein eigenes europäisches Selbstverständnis nachdenke. Ich glaube, die europäische Erzählung, wir werden als Schriftstellerinnen immer gefragt, wie könnte die alternative europäische Erzählung aussehen? Und ich glaube, was mir klar geworden ist durch diese unterschiedlichen Korrespondenzen, ist, dass wir erstmal diesen blinden Fleck in uns finden und ihn aus dieser Zone herausholen müssen, dass Europa, dieses freiheitliche, humanistische, mit offenen Grenzen, dass das Zentrum von Europa ist, weil so wie wir jetzt sehen, was passiert, ist es das nicht. Das heißt aber nicht, dass es das nicht wieder werden kann und dass man nicht dafür kämpfen muss, dass es genau das ist, was es proklamiert. Hm. Und das ist für mich sehr wertvoll.
Vielen Dank. Die gleiche Frage an Viktor. Was hat für Sie dieses Projekt gebracht?
Як ні дивно, почуття того, що у той час, як традиційні медії, хуткі медії витворяють фейкові новини. Це просто вельми старосвітське листування, як бицем би одраджає тексту сенс. Що один із шлях спораджати сенс, це писати ось такі повільні, медленні листи один одному. Гэта складана патлумачыць лепей, но вось гэта асноўнае адчуванне, асноўнае натхненне, якое я атрымаў. Я зараз буду пісаць болей лістоў сваім сябрам.
Ja, das klingt vielleicht seltsam, aber ich habe das Gefühl bekommen bei diesem Briefwechsel mit Georg Klein, dass in einer Zeit, wo in den Medien anscheinend Fake News verbreitet werden, es schon eine besondere Bedeutung hat, wieder Briefe zu schreiben, auf diese scheinbar altmodische Korrespondenz zurückzugreifen. Und mir hat das gezeigt, dass in solchen Texten Sinn entstehen kann, tatsächlich. Und ich habe mir vorgenommen, in Zukunft langsamer zu schreiben. Das hat mir dieses Projekt gezeigt, dass das sehr hilfreich ist. Es ist nicht ganz einfach, aber es lohnt sich, sich zu bremsen. Und ich habe mir vorgenommen, wieder mehr Briefe zu schreiben, tatsächlich.
Auch.
Da muss ich sagen, ich auch, meine Damen und Herren, nach der Lektüre dieses Briefwechsels, der hier in der Zeitschrift Die Horen erschienen ist, den Stand der Horen finden Sie drüben in Halle 4, die gesammelten Briefe hier, Sie können die Briefe auch auf der Homepage des Netzwerks der Literaturhäuser nachlesen. Es ist wirklich berauschend, wie viel unterschiedliche Perspektiven, wie persönlich die Zugänge sind, wie viel Grundsätzliches man über das Schreiben, über unsere Zeit erfährt und wie jenseits all dieser politischen Hülsen, die gebraucht werden, durch das individuelle Nachdenken da neue Perspektiven gewonnen werden. Also danke stellvertretend an Sie beide. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir alle wünschen Ihnen noch einen anregenden Messeaufenthalt. Vielen Dank.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen des Diogenes Verlags zur Lesung von Martin Suter aus seinem aktuellen Bestsellerroman Elefant. Es war, als schälte er eine exotische Frucht aus ihrer unscheinbaren Schale. Die Haut, die zum Vorschein kam, war von tiefem, kompaktem, glänzendem Rosa. Vor ihm lag ein perfekt geformter Elefant, keine 20 Zentimeter hoch. Er war pink und ein heiliger Schein ging von ihm aus. Wir haben es hier mit einem kleinen, rosa, leuchtenden Elefanten zu tun.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.